aus.
SRF 1 Doppelpunkt.
Es war der schlimmste Moment in seinem Leben. Marcel Stalder wacht im Spital auf und in seinem Leben ist nichts mehr so, wie es vorher war.
Als ich mir erzählt, dass ich schweren Unfall hatte und dass ich mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr laufen könnte.
Es gibt die Momente, in denen alles schlagartig verändert wird und fühlt sich vielleicht im ersten Moment so an, als würde einem das Leben eine saftige Ohrfeige geben. Das Interessante daran ist, es gibt Menschen, die diese Schicksalsschläge besser einstecken können und das schaffen, auch nach so einer hoffnungslos scheinenden Situation wieder rauszukommen am anderen Ende und sich gut zu fühlen, wie zum Beispiel der Marcel Stalder. Wie machen die Menschen das? Und kann man das lernen? Das werden wir in diesem Doppelpunkt herausfinden. Am Mikrofon die Monika Erni, vis-à-vis von mir Rina Telli. Rina, du hast für diesen Doppelpunkt den Marcel Stalder persönlich getroffen.
Und zwar bei ihm daheim zu Frankendorf im Baselbiet. Der Marcel Stalder, er ist 51. Und er hat eben die sogenannte Resilienz, also die Kraft zum Krisen, zum Schicksalsschlag meistern. Er war jung, voll im Leben gestanden bis zu seinem Unfall. Und seither ist er im Rollstuhl, ist von den Schultern an abwärts gelähmt. Und gleich hat er es eben geschafft, um wieder voll ins Leben zurückzufinden.
Auf einem Weg, der sicher nicht einfach war. Jetzt im Doppelpunkt erzählt er uns seine Geschichte.
Du warst Turner, Sportler und du bist mit dem doppelten Salto in den Rollstuhl gekommen.
Genau, ja. So kann man das sagen. Ja. Aber ich sage halt jetzt auch, wenn es dort passiert wäre, dann wäre es irgendjemand anders passiert. Dann wäre ich im Velo umgekehrt. Also von mir aus gesehen, hätte es einfach müssen sein.
Wieso meinst du?
Das ist auf meinem Weg. Das ist meine Bestimmung, dass dort ein Rollstuhl kommt.
Das ist der Marcel Stalder aus Frankendorf im Baselbiet. Ich habe Marcel zufällig bei Facebook entdeckt und bin von Anfang an fasziniert. Er schreibt Bücher, reist im Rollstuhl um die Welt, berichtet in seinem Reiseblog von seinen Erlebnissen in den USA, Thailand, Kambodscha, Teneriffa oder vom Genfersee. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was Marcel antreibt? Was ist das für ein Motörchen, das macht, dass er sein Schicksal tragen kann? Und was können so Normalos wie ich von ihm lernen fürs Leben?
Wir sind hier in Frankendorf und ich wohne hier bei meiner Mutter. Seit 2 Jahren ist mein Vater gestorben und seitdem wohne ich mit meiner Mutter allein hier. Wir gehen jetzt in mein Zimmer rauf. Und dort ist eigentlich alles mit meiner Reise voll. Über Pinsel, einfach mein ganzes Zimmer ist eigentlich ein Museum von Erinnerungen von mir.
Also, gehen wir.
Gerne, ja.
Ich laufe dir jetzt einfach hinten rein. Hier hat es einen Lift. Soll ich hier drücken?
Nein, das geht nicht.
Wir fahren vom Wohnzimmer im ersten Stock, eins offen. Der Lift fährt direkt ins Zimmer von Marcel. Hier innen hat es ein Lavabo, ein Pflegebett, einen Haufen Elektronik, viel Sonnenlicht und natürlich ganz viele Erinnerungen von seinen Reisen.
Hier verbringe ich eigentlich die meiste Zeit vom ganzen Tag.
Yeah.
Also da fühle ich mich einfach wohl. Und da ist auch mein Reich.
Ah, und das sind jetzt eben die Pins von deinen Reisen?
Also Magnet sind das, ja. Und da oben, das ist von meiner Amerikareise, wo ich ein Jahr gesehen bin. Also Mittelamerika und Amerika und Kanada. Da habe ich auch in jedem Ort, wo ich gesehen bin. Und wo man Magnete bekommen hat, habe ich eins gekauft. Ja.
Gibt es Orte, wo es keine Magnete gegeben hat und es die Reuter, dass sie keine Magnete hatten?
Ja, also Guatemala ist nicht so viel rum. Ja. Aber ja, die hatten auch andere Probleme, klar, natürlich. Von dort habe ich einfach Bilder, die auf der anderen Seite sind.
Ein Bild, wo man einen Sonnenuntergang sieht. Sind das Vulkane im Hintergrund?
Das sind Vulkane, genau.
Und das ist Guatemala?
Das ist Guatemala, ja. Also oben rechts ist Thailand. Das ist ein Tempelberg in Chiang Mai. Und dort hatte ich sehr viele Emotionen gehabt. Das wollte ich eigentlich noch erzählen.
Der Marcel wird noch uns einen Haufen spannend von seinen Reisen im Rollstuhl erzählen. Zuerst reden wir aber darüber, wie er überhaupt in den Rollstuhl gekommen ist. Das ist lang her. Heute ist er 51, damals war er 21 und sowas von im Leben gestanden. bis zu einem Tag im Herbst im Jahr 1989. Am Abend vom 15. September ist im Leben von Marcel von einer Sekunde auf die andere nichts mehr gesehen wie vorher.
Ich war dort beim Turmverein Frankendorf und dort haben wir freilich Turnrobe trainiert. Und dann haben wir am Trampolinspringen gemacht und dann bin ich auf das Trampolin gesprungen und zuerst ein bisschen eingetont, ja klar. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich mal etwas. Probiere ich mal ein doppeltes Salto. Und ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich habe das auch gar niemandem gesagt, dass ich das machen will. Ich wollte das einfach für mich machen. Und dann bin ich auf das Trampolin gesprungen, habe angefangen zu drehen und dann habe ich die Orientierung verloren. Und dann habe ich zu früh aufgemacht und bin Kopf voran dann auf die dicke Matte. Nachher dann habe ich gedacht, okay, gut, stehe ich nochmal auf und probiere das nochmal. Ja, es ist jetzt oft in die Hose gegangen, aber ich habe noch mehr auf sich. Und dann ist oft nichts mehr gegangen. Ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen, meine Arme nicht mehr bewegen. Ich bin oft dort gelegen wie ein Sack. Die anderen waren schon bei mir und haben natürlich dann schon geschaut, hey, was ist los? Stand doch auf oder so. Und dann ist oft nichts mehr gegangen. Und dann haben sie den Regen angerufen, ja. Sie sind mit dem abholen gekommen. Und dann haben sie mit dem Helikopter auf Basel geflogen. Ab dann habe ich nichts mehr mitbekommen. Sie haben dann gerade ein Medikament gegeben, das mich beruhigt haben. Und dann bin ich dann am Morgen im Kantonsspital Basel aufgewacht. Dann haben sie mir erzählt, dass ich einen schweren Unfall hatte und dass ich mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr laufen könnte. Das war natürlich ein riesiger Schock für mich, ja klar. Es ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, was heisst das, nicht mehr laufen zu können. Dann dachte ich, ja gut, okay, das geht dann schon vorbei. Irgendwann nicht mehr kommen.
Kannst du mir beschreiben, was das in deinem Fall ganz konkret bedeutet? Also was heisst das, der Marcel hat Tetraplegie?
Tetra ist eigentlich 4. Und das heisst, ich kann meine Beine nicht bewegen und ich kann meine Finger nicht bewegen. Meine Arme kann ich ein bisschen bewegen. Also ich spüre nicht bis oberhalb von der Brust. Also ich spüre meine Schultern, ich spüre meinen Hals und ich spüre meinen Kopf. Meine Finger spüre ich auch nicht überall. Ich spüre zum Beispiel den Daumen, aber die anderen Finger spüre ich nicht.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Unfall passiert ist, was hast du gemacht? Wie hat dein Leben ausgesehen?
Also ich habe Automechaniker gelernt und dann habe ich die Lehre fertig gehabt. Und dann habe ich das Lokführer angefangen. Und dort war ich schon 2 Wochen drin. Das Gute daran war, dass ich vom ersten Tag eine Festanstellung hatte als Lokführer. Und das heisst, nach meinem Unfall haben sie mich dann frühzeitig pensioniert. Und dementsprechend geht es mir jetzt auch relativ gut. An diesem Morgen hatte ich die Schule und bin eigentlich recht ausgelaugt ins Training gegangen. Also morgen haben wir noch eine Prüfung, die habe ich ein bisschen vergickt. Und dachte, so, jetzt tut es mir sicher gut, wenn ich ein bisschen trainieren gehe, mich ein bisschen auspowern, genau.
Du hast gesagt, du hast ein doppeltes Salto probiert, zum allerersten Mal in deinem Leben. Ein Entscheid, der krasse Konsequenzen hatte. Was macht das mit dir, wenn du dir überlegst, du hättest so oder so entscheiden und das Leben wäre so oder so gegangen? Was macht das mit dir?
Eigentlich nichts mehr. Es war auf dem Moment, wo ich halt auch nicht studiert habe, wo ich bei mir gesehen bin, und einfach da etwas machen wollte.
Was hat es früher noch mit dir gemacht?
Gut, ich habe natürlich jede Minute habe ich Gedanken daran gehabt, weil ja, wieso habe ich das gemacht, wieso mache ich so Scheiß? Am Morgen wache ich auf, ich kann mich nicht bewegen, ich muss warten, bis mir jemand kommt, waschen, aufnehmen. Die ganze Intimpflege, das war absolut nicht einfach gewesen. Das sind alles so Sachen, die bei mir halt wirklich alltag halt immer vor sich gehen. Ja. Es kommen nicht wieder fremde Leute in mein Zuhause, ja. Und die pflegen mich dann einfach, ja. Bis ich halt im Rollstuhl bin.
Für was brauchst du alles Hilfe?
Ich brauche eigentlich für alles Hilfe. Eben, wenn ich jetzt oben ins Bett gehe oder morgen aufstehe, dann brauche ich die ganze Pflege am Morgen. Also da ist jetzt alles top Rollstuhl eingerichtet. Aber wenn ich irgendwo bin, da kann ich keine Türen aufmachen. Da kann ich nicht alleine in den Lift hineingehen. Da kann ich nicht allein raus. Das ist eigentlich das Normale. Und zum Essen brauche ich auch Hilfe. Es muss mir etwas das Essen verschneiden, es muss mir etwas das Essbesteck hinten rausgeben. Ich habe da überall so ein bisschen meine Spezialsachen, damit es einfacher geht für mich. als ich meine ersten Essversuche gemacht habe. Das ist natürlich alles dann mehr oder weniger auf die Hose, ja. Klar, weil das erste Mal hatte ich Kraft nicht gehabt, um die Gabel ins Maul aufzubringen. Und sonst mal sind wir unterwegs runtergefallen. Ja. Das hat eben auch zu dieser schweren Zeit gehört. Das musste ich alles lernen.
Was hat das gemacht mit deinem Lebenstrieb?
Also am Anfang natürlich ein riesen Crash, ja. Ich dachte, es geht nicht mehr. Ich habe natürlich auch keine Ahnung von Tetraplegie und Paraplegie. Und was man da trotzdem noch kann machen und auch erreichen. Also für mich war es okay, gut. Jetzt liege ich auf dem Bett und warte eigentlich bis ich vom Karren runtergehe und dann einfach fertig ist. Ja.
Also leben hast du nicht wollen?
Nein. Also ich würde sagen, so, die ersten zwei Jahre habe ich jeden Tag und ich mir irgendwie so ein bisschen blöd okay, gut. Wie soll ich jetzt das Leben jetzt beenden? Oder was soll ich machen, damit mein Leben beendet wird?
Plötzlich ist alles anders. Plötzlich ist nichts, aber auch gar nichts mehr so wie vorher. Er selber hat auch lange gebraucht, um sich an den Gedanken zu gewöhnen. Er hat lange geträumt, dass er noch laufen kann. Die Nächte, die waren am schlimmsten gewesen. Aber irgendwann, nach viel, viel Zeit, hat er in diesen Nächten auch wieder nach seinem Leben angegriffen. In einem von diesen Nächten kam ihm eine Idee. Amerika.
Ich habe mir immer sehr viele Gedanken gemacht, vor allem in der Nacht. Dann dachte ich, was will ich überhaupt noch in diesem Leben? Was bietet mir mein Leben überhaupt noch? Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich würde jetzt gerne mal öfter mal eine Reise machen. Und dann habe ich das mal einem Kollegen vorgeschlagen. Ich habe gehört, Amerika sei toll rollstuhlgängig und ich würde das gerne mal so ein bisschen anschauen. Dann hat er gesagt, ja, das können wir mal anschauen. Und dann sind es immer mehr Leute geworden. Am Schluss waren wir auch Personen gewesen. Und hier habe ich ein Foto. Das ist da oben. Das ist die ganze Bande. 193 gewesen.
Wo sind wir da? Ist das New York? Oder wo ist
New York, genau. Ja. Dort hinten ist noch ein Empire State Building.
Was ist da alles auf diesem Bild?
Also da sind drei Kolleginnen von mir, ein Kollege, mein Vater oben links, der leider verstorben ist, meine Mutter unten links und das ist noch eine Mutter vom Kollegen von mir.
Also das sind alles deine Freunde, deine Familie, die gesagt haben, also wenn der Marci eine Reise macht, dann...
Dann ermöglichen wir ihm das genau.
Das Schicksal hat aber wieder einen Hammer parat von Marcel. Für ihn war es alles andere als eine easy Reise.
Ich würde jetzt nie mehr so fliegen. Dort war ich eingequetscht zwischen zwei Sitzen. Und das hat mir natürlich einen riesen Druck gegeben aufs Gesäß. Und dann habe ich mir eine Druckstelle eingefangen.
Und das hast du nicht gespürt, oder?
Nein, ich spüre das natürlich gar nicht. Nein. Und das hat natürlich dann fatale Folgen gehabt. Wir sind in Amerika gekommen und dann sind wir ins Hotel gegangen. Und dann hat meine Mutter meine Haut angeschaut. Dann ist sie natürlich extrem verschockt, weil da war ein riesiger Bluter, der am Aufgang schon war.
Die Reise hat kaum angefangen und schon war das erste Problem da gewesen.
Genau, ja. Und die Probleme sind dann weitergegangen. Die erste Woche ist noch gut gegangen, aber dann nachher mit der Zeit habe ich Spastik bekommen, durch Urin ist nicht mehr gelaufen und dann habe ich noch Fieber bekommen. Schlussendlich hatte ich etwa 40 Grad Fieber gehabt, in New Orleans ins Spital müssen. Dann ist mir ganz leicht gegangen. Und eigentlich habe ich gedacht, oh, was soll jetzt das Video? Wieso wieder so ein Rückschlag? Ja, wir haben natürlich dann die Reise weiter durchgezogen. Ich wäre am liebsten reingeflogen. Aber das kann ich natürlich nicht machen. Ja. Ich bin nicht der Einzige, der von dieser Reise gemacht hat.
Wie lange sind wir weg?
3 Wochen. Und dann sind wir reingekommen am Sonntag und am Ende bin ich gerade in Serb auf Basel gegangen. Und dort musste ich 5 Wochen müssen liegen, bis die Druckstelle wieder weg, bis sie wieder ausgeheilt war. Ja.
Also musste ich eigentlich 5 Wochen kurieren von dieser Reise oder von diesen Strapazen?
Genau, ja. Einfach, weil ich keine Ahnung hatte. Dort hast du noch kein Internet gehabt. Dort hast du noch nicht informieren über das Internet. Das ist heute alles absolut kein Problem.
In deiner Nähe mehrere Gucci-Filialen gefunden.
Hat es gut zu James eingestellt.
Der James ist dein Supergerät.
Das ist mein Supergerät, genau.
Wie auf Kommando schaltet sich beim Wort Internet der James ein. Der James piepst und schwätzt. Der James ist ein Tool, ein elektronischer Butler, wo einem Marcel Sachen abnimmt, die er wegen seiner Lähmungen nicht selber machen kann. Was hat er jetzt gesagt?
Ich habe es nicht verstanden. Aber eben, es ist halt so, ich habe anscheinend «Okay, Google» gesagt und dann hat er jetzt gerade eingestellt, genau.
In deiner Nähe mehrere Gucci-Filialen gefunden.
Gucci-Filialen? Das ist, glaube ich, nicht unbedingt mein...
Darf ich mir etwas aussuchen?
Klar.
Hast du Lust, so mehr die Supergeräte noch vorführen?
Ja.
Neben Marcel sein Bett hat es einen grossen Knopf. Er drückt drauf. Die Bewegung die kann er machen.
Da drückt er dann einfach mal drauf.
Du hast auf einen grossen roten Knopf gedrückt und jetzt geht dein Handy
an. Jetzt geht mein Handy an, genau. Jetzt scheint da ein bisschen die Sonne rein.
Jetzt kannst du eigentlich, also jetzt kannst du deine Apps auswählen.
Jetzt kann ich meine Apps auswählen, genau. Jetzt gehe ich mal aufs App-Haus und dort habe ich Fenster aufmachen, die Storen abmachen, das Bett auf und ab. Und mein wichtigstes App ist das Öffeli. Das kann ich auch da drüber einstellen. Jetzt mache ich mal das Fenster. Nicht auf, sondern starren runter.
Also auch das ist wieder ein Stück Freiheit, oder?
Auf jeden Fall, das ist nicht genial. Vor allem, wenn ich morgen aufwache, ist das immer das Erste, was ich mache. Ich tue meine Läden auf, einfach um an den Himmel zu schauen. Das gibt mir wahnsinnig viel. Und das Zweite, was ich mache, ist der RS3 einstellen. Genau.
Sehr schön.
Der James hilft Marcel, um Sachen in seinem Zimmer zu steuern und bedeutet für ihn ein Stück Freiheit. Noch viel mehr Freiheit hat er dank Computer und Internet.
Ich habe hier auf der rechten Seite eine Maus.
Darf ich die anschauen? Wie sieht die aus?
Das ist auf so einer so eine Brett, wo unten auf Rollen ist. Und so kann ich dann meine Hand drauf legen und kann dann hier so fahren. Und auf der linken Seite habe ich meinen Drucker. Dann habe ich die linke Maustaste und dann die rechte Maustaste oben. Und da siehst du auf dem Bildschirm, da passiert gerade etwas. Jetzt mache ich da mit meiner rechten Maustaste mal ein neues Dokument auf. Dann muss ich auf zweimal draufdrucken.
Am Gute via Spruchsteuerung schreibt der Marcel zum Beispiel seine Bücher.
Dann mach das einmal. Ich bin im Moment gerade an einem Interview mit der RS3. Jetzt hast du gesehen, der RS3 kennt er nicht. Mhm. Und dementsprechend muss ich das jetzt korrigieren. So schreibt er dann. Das Internet hat mir wahnsinnige Freiheiten gegeben. Und die Freiheiten, die haben mir einfach auch auf der Selbstständigkeit ermöglicht. Ich kann selbst telefonieren mit dem Computer. Ich kann meine Reisen planen. Ich habe meine Bücher geschrieben, eben so. Und. Es ist unbegrenzt, was ich da für Möglichkeiten habe.
Wieso schreibst du eigentlich?
Als erstes zum Verarbeiten. Weil das Verarbeiten ist für mich wahnsinnig wichtig. Und durch Schreiben kann ich meine Gefühle auf Papier bringen. Und ich habe einfach gemerkt, dass Schreiben mir sehr gut tut. Also mein erstes Buch, «Mary P.», habe ich dann mal jemandem gegeben zum Lesen. Und die Person hat gemeint, wow, stark da faszinierend. Und die Person hat zu mir gesagt, hey, das musst du unbedingt veröffentlichen. Das könnte ja für andere Menschen sehr interessant sein. Ja, und so habe ich dann einen Verlag gesucht, ja.
Wie viele Seiten hat das Buch, dein erste? «May it be» heisst es, gell?
«May it be», genau. Das hat 130 Seiten.
Wie lange hast du geschrieben?
Etwa 5 Jahre.
Es ist auch schön illustriert. Man sieht dich von hinten im Rollstuhl an einem Weg entlang fahren. Hinter dir ist das Meer.
Das war ein Bild, das ich in Florida gemacht habe. Das Bild, das hat mich immer so fasziniert. Das zeigt Freiheit und Möglichkeiten.
Was heisst für dich Freiheit?
Freiheit heisst für mich, wenn ich selbstständig Rollstuhl fahren kann. Oder auf etwas geniessen kann. Wenn ich auf dem Grand Canyon oben bin oder sonst auch. Es muss immer der Grand Canyon sein, es kann sonst irgendjemand sein und dort einfach kann schauen und einfach geniessen.
Kannst denn du Glück genauso fest empfinden wie vor dem Unfall oder hat sich das verändert? Wie ist das heute?
Also ich glaube, ich bin glücklicher heute, weil vor dem Unfall hat bei mir immer etwas müssen gehen. Und jetzt kann ich mir auf die Zeit nehmen und ich brauche für etwas. Und ich muss wirklich sagen, ich bin glücklicher als vor dem Unfall.
Etwas von dem, was Marcel heute erfüllt, sind seine Reisen. Nach seiner ersten, sehr strapaziösen USA-Reise, die ihn ins Spital und daheim zurück in die Reha gebracht haben, hat er einen zweiten Anlauf genommen und ist wieder in die USA.
Amerika war immer ein Reiseziel von mir und ist auch ein wunderschönes Land mit dem Nationalpark, mit allem. Und es ist halt auch rollstuhlgängig. Amerika hat natürlich eine riesige Geschichte mit den vielen Kriegen. Und darum musste ich natürlich auch schauen, dass die Leute, die in den Rollstuhl gekommen sind, dass die auch einigermaßen gut können leben dort. Und von dem war eigentlich Amerika eigentlich immer mein Land gewesen, wo ich gerne angegangen bin. Und in Amerika gibt es das Wort nicht, gibt es nicht. Dort ist oft alles möglich, sage ich jetzt einmal. Ja.
Ist das ein bisschen dein Motto?
Ja, es ist eigentlich so ein bisschen zu meinem Motto. So ein bisschen zu meinem Motto geworden.
Gereist sind sie in einem Wohnmobil, in einem riesen Teil von Wohnmobil.
Das war natürlich ein Rollstuhlgängig. Das war natürlich ein Riesenviech. Das war etwa 12 Meter lang. Und dann habe ich das mit meinem Bruder und mit meinem Cousin gemacht.
Von seinen Reisen gibt es auch Videos und die schauen wir auf seinem Blog an. Videos, die unterlegt sind mit der Musik von der irischen Musikerin Enya. Ihr Sound bewegt Marcel.
Soll ich jetzt Leute machen?
Ja, ja.
Und das passt halt wunderbar zu meiner ganzen Unfallgeschichte, das Lied. Und ich finde es oft wunderschön. Und es läuft mir jetzt schon wieder fast Tränen ab, wenn ich das Lied höre. Ja.
Du sagst, das Lied passt zu deiner, zu deinem Unfall, zu dieser Geschichte. Wieso?
Ich kann das nicht sagen. Es ist einfach mein Lied. Und ja, und wenn es mir nicht gut geht, dann höre ich das Lied. Und es stellt mich oft immer auf. Es ist sehr emotional. Und ja, es ist einfach mein Lied. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso.
Hey, was ist das, was dich so vorwärts treibt? Was ist das, was in dir macht, dass du weitergehst?
Das ist bei mir oft drinnen. Ich kann halt oft wirklich nicht einfach da sein und in den Tag hineinleben. Ich brauche immer wieder eine Herausforderung. Zum Beispiel die Amerika-Reise, wo ich mit Patrick, mit meinem Bruder und mit meinem Cousin, das hat mich so wahnsinnig fasziniert. Die Weite von der Welt in mich aufzunehmen, zu absorbieren und in Freude wieder rauszubringen. Das war schon schön für mich. Und ich dachte, okay, gut, solche Sachen will ich noch mehr erleben. Jeder Mensch hat seinen Rucksack zu tragen. Ein paar Reihen, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Steine, sage ich jetzt zusammen. Also ein bisschen mehr Schicksalsschläge. Und ein paar Reihen, ein bisschen weniger drin. Jeder Mensch muss sein Schicksal meistern. Und jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Dass er aus seinem Leben macht, dass er glücklich und zufrieden kann sein.
Wunderschöne Worte. Das ist die Geschichte von Marcel Stalder aus Frankendorf, Basel-Land. Wie er nach seinem schweren Unfall und der schweren Lebenskrise nach dem Unfall zurück ins Leben gefunden hat. Rina, du hast das Interview gemacht mit dem Marcel. Du bist am Schluss von dem Interview aus dem Haus rausgelaufen, in deiner Tasche das Mikrofon mit seiner Geschichte drin. Wie ist es dir nachher gegangen? Was für Gefühle hast du gehabt? Was hast du nachher gemacht? Bist du eher mit Glücksgefühl gefüllt gewesen oder mit einem schweren Gefühl? Wie ist es dir gegangen?
Ich habe es einfach eine mega schöne Begegnung gefunden. Ich habe es spannend gefunden, mit ihm zu reden. Ich habe noch nie in so eine Welt hineinschauen wie in seine. Und ich bin mit einem guten Gefühl raus, weil es einfach ein guter Typ ist und wir einfach ein wahnsinnig gutes Gespräch hatten. Und ich bin dann wieder arbeiten und habe wirklich mit Freude das Interview geschnitten, weil es einfach für mich eine Freude war, zu meinem Zuhören.
Wunderschön. Ich hoffe, Sie daheim haben auch ein grundsätzlich gutes Gefühl. Vielleicht haben Sie auch gemischte Gefühl. Wie auch immer, wir gehen jetzt zusammen weiter und schauen im Marcel seine Geschichte noch ein bisschen detaillierter an, dann auch in einer psychologischen Hinsicht. Jetzt haben wir den Marcel Stalder ein bisschen kennengelernt, den Marcel nach dem Unfall. Ob das von außen gesehen ganz ein anderer Marcel ist als der vor dem Unfall, das können wahrscheinlich am besten die beurteilen, die ihn schon vor dem Unfall gut gekannt haben. Jetzt, Rina, du hast darum auch mit dem Bruder von Marcel geredet.
Mhm. Er ist 3 Jahre jünger, heisst Patrick Stalder. Und wir sind zusammen am Küchentisch gesessen, haben Tee getrunken. Der Marcel mit einem Röhrli, weil er so kann noch trinken, ohne seine Hände zu brauchen. Und eben der Patrick war auch dabei gewesen. Und von ihm wollte ich wissen, wie er denn den Marcel beschreiben würde.
Es gibt wie zwei verschiedene Marcel. Es gibt den Marcel vor dem Unfall und den Marcel nach dem Unfall. Für mich. Vor dem Unfall so ein Draufgänger, sportlich, Lebemann. Und nach dem Unfall so ein bisschen eher zerbrechlich, fein, verletzlich. Und wir fragen immer wieder Leute, wie es ihm geht, die ihn nicht sehen, die ihn nicht so wahrnehmen. Und ich muss immer sagen, es geht ihm gut und die Leute verstehen das nicht, weil sie wahrscheinlich das Gefühl haben, dem kann es doch gar nicht gut gehen. Und trotzdem, er lacht, es geht ihm gut. Er ist ein Strahlemann, also er ist einfach aufgestellt. So erlebe ich ihn. Immer wieder für Neues zu begeistern und aktiv und unterwegs und so.
Was denkst du, was ist sein Motor? Was macht, dass er vorwärts geht?
Ich glaube, es sind wahrscheinlich verschiedene Sachen. Also angefangen nach dem Unfall war es einfach auch so gewesen, dass er wahrscheinlich Bekanntschaft gemacht hat mit anderen Querschnittgelähmten und durch das sicher auch gesehen hat, was alles möglich ist. Dann wahrscheinlich hat er irgendeine eigene Kraft, die ihn vorwärts treibt, die ihn früher schon vor dem Unfall vorwärts getrieben hat. Und die hat er behalten.
Die Kraft im Marcel, die ihm geholfen hat, den Schicksalsschlag zu verarbeiten. Rina, ganz ehrlich, wenn ich das so höre, am liebsten würde ich so die Kraft von Marcel auf den Tisch tun und auspacken und anschauen, weil das klingt so gut. Hast du nach dem Gespräch mit ihm, mit dem Marcel, mit dem Bruder von Marcel auch, ein wirkliches Gefühl für die Kraft bekommen? Hast du nachher einen Eindruck gehabt, du wüsstest, was das ist?
Gefühlt schon, ja, weil ich finde, der Marcel strahlt das aus, aber checkt, also verstanden habe ich es nicht und darum musste ich mit einer Psychologin darüber reden, was denn das genau ist, die Kraft.
Gut, dann schauen wir uns die Kraft doch mal aus dieser psychologischen Perspektive an. Wir fragen, was ist das für eine Kraft, die uns helfen kann, so Schicksalsschläge zu verarbeiten? Und wir fragen auch, ganz interessant, wie können wir lernen, Neues zu entwickeln? Jetzt, Rina, du hast für die beiden Fragen eine Psychologin zum Gespräch getroffen.
Genau, das ist Nadira Hotz. Sie ist Psychologin am Schweizerischen Paraplegikerzentrum in Nottwil. Sie arbeitet dort seit Jahren und wieder zurück ins Leben finden, das ist eins von ihren grossen Themen.
Und sie selber ist auch querschnittgelähmt.
Genau, seit einem Dörfunfall in der Jugend ist sie im Rollstuhl und das macht sicher auch in den Beratungen einen Unterschied, wenn man jemanden vor sich hat, der weiss, was es bedeutet, wenn man im Rollstuhl ist. Nadira Hotz hat in ihrem Leben schon Verschiedenes gemacht. Psychologie studiert hat sie etwa erst mit 40. Und in dieser Zeit hat sie auch sogenannte Peer-Counselings gemacht. Also sie hat andere Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer beraten.
Und jetzt wollen wir wissen, was sagt denn die Nadira Hotz zu dieser inneren Kraft, die Marcel geholfen hat? Was ist es aus psychologischer Sicht?
Ja, die Kraft hat einen Namen und die heisst Resilienz.
Das ist, wenn eine schwierige Situation ist, dass man die bewältigen kann und dass man daraus was lernt. Wenn ich das bewusst gelernt habe oder gemerkt habe, dass ich es geschafft habe, habe ich ja eigentlich gelernt, dass ich wirksam bin, selbstwirksam.
Also ich habe jetzt so das Bild von einem Berg, wo mir vor die Nase gesetzt wird. Und da könnte man vielleicht sagen, dann muss ich den Berg aufkämpfen. Das ist so das Ziel. Und wenn ich da oben bin und das geschafft habe, dann habe ich wahrscheinlich viel gelernt und neue Muskeln gewonnen und habe auch sogar wahrscheinlich ganz eine neue Perspektive auf das Land vor mir gewonnen.
Ich glaube, das ist extrem schön zusammengefasst. So. Und ich glaube, das tut auch ein bisschen verdeutlichen, wie das der Marcel beschreibt in dem Blog, den er führt. Ich habe ein Zitat aus seinem Blog mitgenommen ans Interview. Und zwar schreibt er: Was mir aufgefallen ist bei meinem Unfall und auch bei vielen anderen Schicksalsschlägen, dass man Stärken entwickelt, die man nicht für möglich gehalten hat, wenn man am Tiefpunkt angelangt ist. Und das ist auch das, was Nadira Hotz hat, oder? Selbstwirksam sein, also wenn wir merken, hey, ich selber kann einen Unterschied machen, das ist der Kern vom Ganzen.
Das heißt, das hat ihn gestärkt. Jetzt, wenn er wieder eine negative Situation, so einen Schicksalsschlag hat, wird er genau wissen, ich kann das. Und das ist diese Resilienz. Das heißt, er ist gewachsen in seine Identität. Und das ist halt das Besondere und das ist, was wir so Resilienz nennen.
Also Resilienz, die Kraft, die uns hilft, zum Beispiel Schicksalsschläge zu meistern. Der Marcel sagt, er habe die Stärke einfach. Hat man das wirklich einfach oder dann eben nicht, wenn man Pech hat? Ist das wirklich so eine Sache, hat man oder hat man nicht?
Das war für mich so die Frage der Frage im Interview mit Nadira Hotz. Kann man das lernen?
Lassen wir, was Psychologin Nadira Hotz dazu sagt.
Kann man das in sich innehaben? Ist das ein Gen, das gewisse haben?
Das wäre schön, aber noch Pech für die, die es nicht haben. Wir wissen es nicht genau. Aber es ist schon so, es kann ein bisschen so gehen, hat die Verhaltensweise, wie man ist, ein bisschen. Aber viel ist, ja, was man als Kind gelernt hat und auch, wo man gestärkt worden ist. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das so überlege, so in eine Familie, die sehr ängstlich, so eine Mutter, die überprotektiv ist und immer guckt, mach das nicht, das könnte gefährlich sein oder so, oder nein, ich lasse dich nicht alleine, ich bringe dich. Dann ist man ja mit dem Motto aufgewachsen, das Leben ist gefährlich und ich muss aufpassen und ich kann ja selbst nicht wirklich entscheiden, das heißt, ich bin auch nicht selbst wirksam. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, es könnte sein, dass ich da so wie falsche Ideen habe und denke, nee, ich kann nichts machen. Und da rutscht man so wie in so eine Opferrolle. Und dann verbaut man sich tatsächlich die Fähigkeiten, die man hätte. Und da kommt zum Beispiel oft in so Fälle die Psychologie rein, wenn man die Möglichkeit hat, die dazu zu ziehen. Weil da kann die Psychologie, das ist ein bisschen so wie bei der Zwiebel, wir schälen alle diese negative Sachen weg und sagen, doch, sie haben die Möglichkeit. Nur der Mensch, der weiß es gar nicht vielleicht, oder? Der hat das nie gelernt. Er muss wie lernen, ich kann das. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kann man das zweite Mal dann einfacher machen.
Wie kann man Leute ins Leben zurückführen nach so Schicksalsschlägen? Also kann man das den Leuten auch beibringen?
Es ist wirklich eine gute und eine schwierige Frage, weil es ist tatsächlich so, wenn man so Ratschläge sieht über Resilienz und so weiter, da steht zum Beispiel eine Sache ist, man muss optimistisch sein und das heißt, das Glas, sage ich jetzt, immer halb voll sehen. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt mit sowas zu unseren Patienten kommen würden, die sagen, ja, wie das Glas halb voll? Ich kann nicht mehr laufen, ich kann vielleicht auch nichts mehr mit den Händen machen, ich kann nicht selbst trinken, ich kann nicht selbst atmen, ich habe meinen Beruf verloren, ich kann nicht mehr in mein Haus gehen. Das ganze System zu Hause, halt familiäres System ist durcheinander. Da kann man nicht sagen, ja, seien Sie jetzt ein bisschen optimistisch. Das geht nicht, in der Tat. Deswegen, das heißt, wir müssen ganz gutsam mit den Patienten arbeiten und erstmal diese dramatische Situation anerkennen. Das ist ja erstmal das Ganze. Man muss ja das ganze Verlauf und sehen, das ist ja wirklich, das ganze Leben ist ja durcheinander. Und da muss man dann bei Marcel, er hat ja selbst gesagt, 5 Jahre hat er gebraucht und das hören wir oft. Lange braucht das, 5 Jahre, manche sagen 10 Jahre, manche brauchen immer wirklich noch länger und dann gucken wir, okay, was ist denn da für ein Mensch? Das heißt, der Psychologe guckt sich das an, guckt, welche Ressourcen, welche Stärken er hat und dann versuchen wir über die Stärken, den nochmal, sage ich, zu entfalten oder nochmal kräftiger zu machen, dass er diese Probleme bewältigen kann.
Zeit ist ein Stichwort. Es braucht Zeit, viel Zeit, vermutlich auch, weil man sich ja neu muss finden oder je nachdem sogar neu muss erfinden. Ganz ehrlich, ich stelle mir das recht schwierig vor. Man schaut in den Spiegel und steht plötzlich vor einer anderen Person. Und dann muss man akzeptieren, dass es das Ich, das damals einmal im Spiegel entgegengeschaut hat, jetzt einfach nicht mehr gibt. Jetzt, Rina, ich nehme an, für Marcel ist das wahrscheinlich auch ein Teil des Prozesses gewesen.
In den Spiegel schauen ist wortwörtlich ein Teil von seinem Prozess gewesen. Er schreibt dazu in seinem Buch, dass er hat mich in den Spiegel schauen, um zu sehen, hey, wer bin ich jetzt? Wer bin ich nach dem Unfall? Und das in den Spiegel schauen, das ist eben auch in der therapeutischen Arbeit ein zentraler Punkt, sagt Psychologin Nadira Hotz.
Eine unserer Arbeit ist wieder, dass die Patienten eine Identität finden. Wer bin ich, ist tatsächlich das Wort. Und dieses Bild, oft können sich die Leute, die erkennen sich gar nicht. Der Kopf ist ja gar nicht so schnell, dass er diesen Körper so annimmt. Oder auch, wenn die Leute träumen, die träumen ja lange noch, dass sie laufen, obwohl die ja mit dem Rollstuhl klarkommen.
Eine neue Lebenssituation bedeutet auch, eine neue Rolle müssen zu finden. Etwas Neues werden, das hat eben auch der Marcel müssen.
Im Leben verändern wir uns immer wieder, sagt der Marcel, mit oder ohne fatalen Unfall im Leben. Aber sein Unfall daheim hat ihn schon verändert, sehr sogar. Bist du etwas Neues geworden?
Also ich habe mich natürlich stark verändert, das ist schon so. Vor allem auch gefühlsmässig habe ich mich sehr stark verändert. Aber ich bin natürlich immer noch der Marcel Stand von vorne. Aber ich sage gerade, jeder Mensch verändert sich sechs Meter, ja, mit Pubertät verändert man sich, mit Lehre verändert man sich, mit dem Beruf verändert man sich, mit den Kollegen verändert man sich. Ja, ich denke, das ist immer ein Lernen, Step by Step. Ja. Und ich habe mich jetzt oft in eine ganz andere Richtung verändert. Ja.
Wie hast du dich verändert?
Ich bin viel offener geworden für die Natur. Ich bin viel offener geworden für Menschen. Ich spüre, wenn es jemandem nicht gut geht. Ich bin viel sensibler geworden. Ja.
Das ist der Doppelpunkt zum Thema Schicksalsschläge und wie man sie meistern kann. Wir haben den Marcel kennengelernt, der nach einem misslungenen Salto im Rollstuhl gelandet ist. Und obwohl er von der Schulter abwärts gelähmt ist, hat er gelernt, das Leben wieder zu umarmen. Wenn auch anders als vorher. Und so ein Prozess, wie er Marcel durchgemacht hat, sein neues Ich neu kennenzulernen und zu akzeptieren, das ist nicht nur für die direkt Betroffenen eine Herausforderung, sondern auch für das Umfeld. Wenn ein Mensch sich so fest verändert, dann verändert sich auch die Rolle und das Leben von den Menschen, die ganz neu sind.
Total. Genauso wie für die Betroffenen. Darum sage ich auch, es müssen alle ein neues Leben anfangen.
Das sagt Cordula Ruf. Sie ist Sozialarbeiterin und arbeitet auch im Paraplegikerzentrum Znotu. Rina, du hast sie für diesen Doppelpunkt getroffen. Was ist ihr Arbeitsschwerpunkt als Sozialberaterin ganz genau?
Sie macht einmal alles in Sachen Beratung, weil ja eben so viel anders ist als vorher. Stellen sich ein Haufen Fragen zur Pflege, zum Wohnen, zu Versicherungen, zu den Finanzen, zum Zusammenleben. Und sie beratet eben auch Angehörige, weil ja auch für sie sich einiges verändert.
Also es sind ganz viele Ängste. Was heisst das jetzt? Was heisst das für die Zukunft? Und das fängt ganz praktisch an, müssen wir unsere Wohnsituation verändern. Dann auch auf der Beziehungsebene, was heisst das für unsere Beziehung? So ein Ereignis kann eine Trennung verursachen, es kann aber auch eine Beziehung zusammenschweissen. Es ist alles möglich, weil der Mensch bleibt ja der gleiche, trotz dem Ereignis. Und wie sich das Ereignis auswirkt, ist sehr individuell.
Wie war das bei Marcel? Hat er eine Beziehung, die er vor 30 Jahren mit 21 in diesem Unfall hatte?
Er hat mir erzählt, dass er sich kurz vor dem Unfall getrennt hat von seiner damaligen Freundin.
Ich habe die Vorurteile beendet und ich bin froh, dass ich in keiner Beziehung war. Weil ja, sonst wäre immer wieder die Frage aufgekommen, ist man noch zusammen, wie es jetzt oft so ist. Oder ist man zusammen, weil die Liebe da ist oder was auch immer. Ich bin sehr froh, dass ich dort noch in dieser Beziehung war.
Aber auch nach dem Unfall hat es Frauen gegeben im Leben von Marcel. Das beschreibt er in seinem Buch «May it be». Auch die Cordula Ruf vom Paraplegikerzentrum in Notwil sagt, dass ein Rollstuhl nicht bedeutet, dass es fertig ist mit Liebe oder Sexualität. Und Beziehungen, die gingen oft auch weiter im Rollstuhl. Wie viele Beziehungen bleiben zusammen? Kann man das sagen?
Ich kann nicht eine Zahl nennen, aber so aus meiner Erfahrung heraus muss ich sagen, die meisten bleiben eigentlich zusammen. Und die sich trennen, trennen sich häufig schon während der Reha trennen. Und dort ist ganz wichtig, weil die haben ein häufiger schlechtes Gewissen. Ich kann doch meinen Partner jetzt so nicht alleine lassen. Gerade jetzt in dieser Situation. Und dort, einerseits ist es legitim zu sagen, das schaffe ich nicht. Und dort geht es darum, wirklich das auch wirklich in vielen Gesprächen das auseinanderzunehmen und anzuschauen. Und was bedeutet jetzt das? Weil dort ist vielfach dann das erweiterte Umfeld, das sehr sanktionierend ist diesbezüglich. Das kann sie ja nicht sein. Jetzt hat die den Mann alleine gelassen, in dieser Situation oder umgekehrt. Die Frau oder Mann spielt keine Rolle. Das ist die Herausforderung, das auszuhalten, weil das erweiterte Umfeld ist nicht immer so verständnisvoll. Sie sind ganz schnell im Verurteilen, obwohl sie die Situation nicht kennen.
Ja, und auch das gibt's. Und es darf es geben, Partnerinnen und Partner, die mit dieser neuen Situation oder mit der neuen Rolle nicht klarkommen, die Rolle vielleicht auch nicht annehmen und sich darum trennen. Wir haben ja schon von der Psychologin gehört, dass Betroffene neue Rollen brauchen. Das gilt wahrscheinlich genauso für Angehörige.
Definitiv. Und dabei ist es eben wichtig, dass man die Rollen nicht vermischen.
Dass ich eben weiterhin, ich bin die Frau oder der Mann von dem Betroffenen und wir haben uns auf der Beziehungsebene, sind wir ein Paar und ich bin nicht Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.
Wie weitermachen, wenn einem das Leben voll aus der Schiene rührt? Wir haben von Marcel über die innere Kraft gehört, die ihm geholfen hat. Die Kraft, die Psychologie Resilienz nennt. Die Fähigkeit, eine schwierige Situation zu meistern, daraus zu lernen und sich selber als wirksam zu erleben. Die innere Kraft hat aber hin und wieder auch müssen von außen freigelegt werden bei Marcel, mit einem sogenannten Schutti-Aschrina.
Auch das beschreibt Marcel sehr schön in seinem Buch. Am Anfang hat es eine Phase gegeben, wo er sich quasi in seinem Elend gesuhlt hat und das richtig eklig war zu den Leuten um ihn herum. Also hat zum Beispiel irgendwie Pflegepersonal einfach ignoriert, schreibt er. Und irgendwann hat sie seiner Mutter ausgehängt und sie hat gefunden, hey, entweder du benimmst dich oder es geht einfach nicht mehr, um so zusammen zu wohnen unter einem Dach. Und das hat gesessen und der Marcel hat etwas gemacht. Und das war vermutlich eben auch ein wichtiger Schritt, um aus dieser Situation, um aus diesem Loch rauszukommen. Und auch die Sozialberaterin Cordula Ruf sagt, dass eben so Momente mega wichtig sind.
Das ist sicher auch etwas, wo die Angehörigen, das sind wir wieder am Anfang, und ich gesagt habe, es ist der gleiche Mensch. Und es ist das gleiche Konfliktpotenzial wie bei jedem anderen Paar oder das Familiensystem ist ja gleich. Und entsprechend kann man die Person auch fordern. Das heisst nicht, weil jetzt jemand körperlich eingeschränkt ist, dann muss sich nicht mehr am Haushalt beteiligen, zum Beispiel. Dann muss vielleicht andere Aufgaben übernehmen. Aber das soll genauso einen Beitrag leisten, wie jeder andere auch. Sei das ein WG oder ein Familiensystem, egal. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man eben auch die Person fordert, die jetzt hier im Rollstuhl neu ist.
Rina, du hast den Doppelpunkt gemacht und hast nicht nur mit dem Marcel geredet, sondern eben auch mit dem Bruder von Marcel, dem Patrick Stalder. Hast du mit dem Patrick über seine veränderte Rolle seit dem Unfall geredet? Was hat er gesagt?
Wir haben darüber geredet, weil Rollen gibt es ja ganz fest in Geschwisterbeziehungen. Der Patrick ist der 3 Jahre jüngere Bruder und in jeder Beziehung, die hat sich verändert.
Das ist ja ein stetiger Prozess gewesen. Ich meine, nach dem Unfall ist es ja wahnsinnig schwierig gewesen. Mein Formunfall war mein grosser Bruder, ich war stolz auch. Er war extrem sportlich, also ich habe, obwohl wir auch zu oft haben, logischerweise. Aber es ist dann völlig anders geworden, weil er wirklich so zerbrechlich geworden ist und jede Verkältung hat schon einen riesen Einfluss gehabt. Und durch das ist sicher eine nähere entstanden. Auf jeden Fall. Und so eine Abhängigkeit, ich weiß nicht, ob man das Wort soll nehmen, aber der Marci ist ein bisschen auch abhängig von seinem Umfeld und natürlich auch von mir. Und das ist mir bewusst und dort bin ich in diesem System bin ich auch drin, wo ich schaue, wo ich mache, was mir wichtig ist, wie es ihm geht. Und,
was machst denn du alles?
Im Moment mache ich Pflege, einen Teil von der Pflege. Wenn der Marci jetzt oben ins Bett will und bin ich wahrscheinlich eine von den ersten Ansprechpersonen, um ihn ins Bett zu tun. Ich gehe mit dem in die Physio, ich gehe mit dem heute Mittag zum Ohrenarzt, ich gehe amigs reisen mit dem. Ja, einfach so Sachen, wo ich auch meine Mutter will entlasten. Ja, im Moment geht das auch so. Also ich bin recht häufig da.
Und wieso machst du das?
Ich denke, weil er mir am Herzen liegt, weil es mir wichtig ist, auch meine Mutter zu entlasten, weil ich Zeit habe. Ja, weil er mein Bruder ist und weil er wahrscheinlich jetzt mit meiner Mutter so zum wichtigen Teil, mit natürlich Familie, die ich auch habe, dazugehört. Das ist mir wichtig.
Familie ist so eine Geschichte. Von der kann man sich auch schlecht trennen grundsätzlich. Beziehungen und Freundschaften, die kann man beenden. Rina, wie ist das bei Marcel?
Sein Umfeld, das hat sich logisch verändert, weil das ja normal ist im Leben.
Meine Leute haben sich schon ein bisschen verändert. Und es ist dann halt auch immer wieder ein Go und ein Go. Ja, ich habe jetzt einen ganz anderen Kollegenkreis als ich noch vor 30 Jahren hatte. Das ist halt eine Fluktuation vom Leben, sage ich dem so schön. Ja. Man verändert sich, man geht in eine andere Richtung und dann haben sich halt auch Kollegen.
Deine Mutter und die Brüder, die begleiten dich durchs Leben, oder?
Das ist so, ja. Und da bin ich sehr dankbar, natürlich, klar, ja.
Und gibt es auch Freunde, die du schon seit damals hast und dich weiter begleitet haben?
Ja, ich habe so drei super tolle Freunde. Ja.
Hast du auch Freunde verloren?
Ja, ich hatte vorher einen riesen Kollegenkreis. Und ich sage, das ist ja normal, ja, dass man Freunde verliert. Aber eben, ich denke, das hat nicht mit dem Rollstuhl zu tun, das hat mit dem Leben zu tun. Ja. Gewisse Freunde kommen und gewisse gehen, ja. Das ist oft so.
Das ist einfach so. Rina, jetzt haben wir ganz, ganz viel von Marcel gehört, wie er nach einem missglückten Salto im Rollstuhl gelandet ist, von der Schulter abwärts gelähmt, wie er dann auch zurück ins Leben gekommen ist, sich zurückgekämpft hat, wo er sich heute gut fühlt damit. Das ist sehr ein positives Beispiel, aber das klingt ja längst nicht allen so, oder?
Von so Erfolgsgeschichten, sage ich jetzt mal, hört man ja immer wieder oder liest man immer wieder. Aber es gibt natürlich auch die anderen. Nicht jede Geschichte nimmt quasi ein Happy End, wie die von Marcel. Andere Leute, die zerbrechen daran, halten das Leben nicht mehr aus. Es haben auch nicht alle so ein tragendes Umfeld wie der Marcel. Und zweitens, was man auch muss sehen, der Marcel hat sich nicht einfach einmal zurückgekämpft und gut ist. Er hat immer wieder Fortschritte gemacht, aber auch Rückschläge müssen einstecken, bis er an den Punkt kam, wo er sagen kann, hey, jetzt ist gut, ich bin wieder voll da im Leben und es ist wirklich okay. Er hat immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt, die ihn mega auf Psyche geschlagen haben. Und das kann dann eben irgendwann einfach auch zu viel sein. Dass eine Psychologin Nadira hat, also viele Rückschläge müssen einstecken, das kann zu viel sein, auch für Leute, die eine gewisse Resilienz haben.
Wenn zu viele Probleme immer wieder kommen, dann kann der Mensch das irgendwann nicht mehr verkraften. Der Mensch ist irgendwann gesättigt mit den Problemen. Das ist manchmal auch der Fall. Da habe ich auch selten, aber manchmal habe ich Patienten. Und das ist, wenn die immer wieder, erstmal Schmerzen ist ein Problem, wenn immer ein Schmerzpegel da ist und dann immer wieder gesundheitliche Probleme eingelöst, dann kommt noch ein, dann ist der Mensch müde. Und da muss man gucken, kann man was machen oder nicht? Oder wie kann man den unterstützen? Wie kann man Entspannung im System bringen? Das ist dann die einzige Möglichkeit, die wir haben. Aber das ist so, irgendwann, man gewöhnt sich nicht an den Problem, irgendwann ist genügend.
Der Marcel ist zum Glück nicht müde geworden, im Gegenteil. Er hat Pläne und hat Kraft und Möglichkeiten, die auch umzusetzen. Er sagt sogar, er sei glücklicher als vor dem Unfall. Wir haben gehört, dass sich das die Leute gar nicht immer vorstellen können. Was heisst das? Nach so etwas können glücklicher sein als vorher.
So à la im Rollstuhl und gleich happy mit dem Leben. Wie geht das? Oder? Mhm. Und das kennt auch Nadira Hotz, Psychologin am Paraplegikerzentrum in Stadtwil, die ja selber eine Rollstuhlfahrerin ist.
Ja, es ist schon ein bisschen so, dass die Menschen allgemein so das Gefühl hat, wenn jemand im Rollstuhl ist, es kann ihm eigentlich psychisch nicht wirklich gut gehen. Aber das sind Leute, die vielleicht sich auch nicht so große Gedanken gemacht haben. Ich denke, die denken so, oh, Rollstuhlfahrer ist eine Tragödie, was ja eigentlich der Ursprung ja richtig ist. Er ist jetzt im Rollstuhl und er kann nichts mehr machen, somit ist es tragisch. Aber ich glaube, sobald die Leute sich ein bisschen so Gedanken gemacht haben oder Rollstuhlfahrer kennen, dann merken die, dass meistens das ganz normale Menschen sind von der Psyche her und dass sie sich dann auch im Leben ganz normal benehmen und bewegen.
Und auch noch schön, Nadira Hotz macht Erfahrung, dass die meisten ihren Weg irgendwann finden.
Ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen und die Patientin, die ich hier gesehen habe in den letzten Jahren. Ich würde jetzt sagen, über 80% würde ich jetzt sagen von meinen Patienten, wo die von hier weggegangen sind, wo ich das Gefühl habe, ist alles gut. Sie werden das hinkriegen.
Ja, und Ihre Kollegin Cordula Ruf, die bringt es sehr schön auf den Punkt.
Dass das Leben anders ist, aber nicht schlechter. Es ist einfach anders. Ich habe jemandem mal gesagt, der mit dem Töffer umfällt ist, man kann auch Seitenwagen fahren, dann nimmt man den Rollstuhl in Seitenwagen. Es ist genauso wieder möglich, Töff zu fahren, aber nicht mehr gleich mit einem Solo, sondern eben neu mit einem Seitenwagen.
Das Leben, das geht weiter. Anders, aber es geht weiter. Das hat auch der Marcel Stalder.
das ist einfach mein Leben. Und ich muss jetzt einfach mit dem umgehen. Und das bin jetzt einfach dich. Ich kann mich jetzt einfach nicht bewegen, aber ja. Dampi, ja. Das ist jetzt einfach so. Gut, ich muss sagen, ich kann immer irgendwie ein bisschen weiter gehen. Und daneben ist die Reise gekommen, mit Patrick und mit Hansi, wo wir durch die 3 Monate durch Amerika gefahren sind. Und das hat mir den Horizont so wahnsinnig geöffnet. Das war so wunderschön gewesen. Das hat mir eins so ein bisschen gesagt, okay, gut. Auf diesem Weg musst du weitermachen.
Was für eine Geschichte, was für ein unglaublich kraftvoller Blick aufs Leben. Rina, ganz am Schluss, was hat das Machen von diesem Doppelpunkt mit deinem Blick aufs Leben gemacht?
Es hat mir gezeigt, dass man so Schicksalsschläge, wie sie jetzt der Marcel erlebt hat, das Leben dann auch eben wirklich kann weitergehen, dass man wieder anfangen kann, wieder irgendwann voll drinstehen kann. Es ist extrem viel Arbeit, braucht wahnsinnig viel Kraft. Aber auch nach so Schlägen kann man wieder aufstehen.
Sie, wenn Sie das daheim berührt hat, Sie dürfen den Doppelpunkt gerne nachhören, online auf srf1.ch. Dort finden Sie auch Bilder von Marcel, wie er strahlend unterwegs ist mit dem Rollstuhl auf seiner USA-Reise. srf1.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. I watched you walking through the pouring rain, disappearing without looking behind you. And I don't know if I'll see you again. And I know there's no point trying to find you. Sometimes it's